Wir wollen unser Studium des Text der Textpredigt fortsetzen. Wir redeten über Beobachtung, die genaue Untersuchung eines Textes, um zu sehen, was er sagt. Wir begannen mit dem Kontext des biblischen Buches. Wir haben den Kontext des biblischen Buches unter vier Gesichtspunkten betrieben. Zuerst einmal, wir machten einen Überblick. Und bei diesem Überblick, einige Lesungen des Buches, versuchen wir den Schreibzweck festzustellen, das Thema, die Botschaft des Buches festzustellen und schließlich die Struktur des Buches herauszufinden. Obwohl Struktur untergeordnet ist, können wir Hilfe bekommen bei der Findung des Themas, bei dem Verlauf von Themen und untergeordneten Themen durch das Buch, und wir können etwas lernen über den Schreibzweck. Jetzt wollen wir ganz kurz reden über die Untersuchung des historischen Kontext. Naja, wo beginnt man hier? Wo hört man auf? Ich habe darüber nachgedacht. Bei einem Bibelstudium-Seminar habe ich zwei Seminareinheiten über diese einzelne Frage gehalten. Und ich werde mich mit 5 Minuten jetzt begnügen. Denn man muss irgendwo entscheiden, wo man die Gewichtung in der Sache setzt. Es ist sehr wichtig, den historischen Kontext zu untersuchen, um die Aussagen der Bibel zu verstehen. Wir wollen hier vorsichtig sein. Das Buch wurde geschrieben vor 2 bis 3500 Jahren in einem ganz anderen kulturellen Zusammenhang und in einer ganz anderen Zeit. Es ist eine Hilfe für uns zu verstehen, was die biblischen Schreiber zu ihren Aussagen bewegt haben, wenn wir den historischen Zusammenhang des Textes untersuchen. Wir wollen damit nicht das tun, was häufig getan wird heute, dass man viele Dinge unter dem Motto kulturelle Auslegung und historische Auslegung weg erklärt. Wenn es euch interessiert, könnten wir zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht in einem anderen Rahmen über diese Dinge reden. Es gibt eine Reihe von Prinzipien. Ich habe einen Haufen von Overhead-Folien und Klumpen mitgebracht. Aber lass es genügen jetzt zu sagen, dass es wichtig ist, wenn wir am Wort dienen, dass wir ein bisschen investieren in gute Nachschlagewerke. Im Salzburger Land haben wir es so getan. Ich weiß nicht, wie ihr das tut, aber in einige der Gemeinden, besonders in den Gemeinden, wo Lehrtätigkeit wirkt oder Lehrer in Vordergrund ist, haben die verschiedenen Gemeinden ihr kleines Bibliothek, damit nicht alle Brüder alle Bücher kaufen müssen. Das Problem ist aber von Haus aus, dass in der deutschen Sprache wenig vorhanden ist in guten Nachschlagwerken. Viele der seriösen Nachschlagwerke, der Großteil davon, sind von liberalen Theologen gemacht oder von kirchlichen Theologen. Und man muss einfach die Dinge aus der mit Vorsicht genießen. Wir im englisch sprechenden Raum haben einen gewaltigen Reichtum an guten Nachschlagswerken, wenn es geht um geschichtliche und kulturellen Hintergrund der Texte. Wirklich ein Reichtum von Büchern, wo man nicht so viel Bedenken haben musste wegen dem Inhalt oder Aussagen der Bücher. Wenn euch einige Titel interessieren über Nachschlagwerke, würde ich jetzt einen Abstecher machen und einige Titel nennen, die mir geholfen haben. Ich erwähne englische Titel, denn das Deutsche, ich habe schon deutsche Bücher, einen Haufen davon, aber die englischen sind in der Regel fundierter. Wenn es geht um konservative Theologen, die die Bibel wirklich als Gottes Wort ernst nehmen. Zum Beispiel, ich habe buchstäblich eine Bananenschachtel voll von Kommentaren über Daniel. Ich weiß nicht, ich zumindest 10, wenn nicht 15 Kommentare über das Buch Hiob. Und auf Englisch Kyle und Dalich, ein Standardwerk für die, die waren in Leipzig, Standardwerk aus dem letzten Jahrhundert über das Alte Testament. Es ist ein kritischer Kommentar, es ist nicht etwas, was du liest in deiner stillen Zeit. Ich kann in Amerika alle 10 Bänder schön gebunden kaufen für das, was 1,5 Bänder kostet auf Deutsch. Ich kann für 170 Mark alle 10 Bänder kaufen. Das ist der Unterschied. Wenn du überlegst, einmal soll ich Griechisch lernen, forget it. Lerne Englisch. Denn es ist wirklich wertvoll, der Reichtum an fundierte Literatur, wo man nicht irgendwie von irgendeinem lutherischen Theologen irgendwo, wo man nicht von ihm abhängig ist. Überleg das mal, wenn du lesen willst über die kleinen Propheten. Wer weiß von guten Büchern über die kleinen Propheten? Huh? Ich habe eine Bananenschachtel von Büchern besser als das über die kleinen Propheten. So, ich empfehle dir, wenn du deine englische Erkenntnisse auffrischen willst, ist es wirklich eine Hilfe. Du brauchst nicht Englisch sprechen, du brauchst nur lesen können. Hier sind einige Werke, die eine Hilfe wären für Leute, die das können. Und dann versuche ich, einige auch auf Deutsch zu erwähnen. Ein sehr wichtiges Werk aus dem letzten Jahrhundert von George Vicesimus Wigram. Das heißt in seinen Büchern, G.V.W., weil er einer der Brüder war einer der engsten Vertrauten von John Nelson Darby. Wigram hat in den 420 Jahren 50.000 Pfund ausgegeben, um 2 Nachschlagswerke zu ermöglichen. Überleg das mal, 50.000 Pfund um etwa 1850, wie viel Geld das war. Das war gewaltig. Und die 2 Bücher, die veröffentlicht wurden, und er hat daran gearbeitet, war die Englishman's Greek Concordance und die Englishman's Hebrew Concordance. Auf einmal konnte der Englischsprecher Wortstudien betreiben, ohne Griechisch und ohne Hebräisch zu können. Das war gewaltig. Das war ein gewaltiges Werk. Die 2 Werke sind noch vorhanden, die Englishman's Greek Concordance und die Englishman Hebrews Concordance. Und was ein Vorteil ist jetzt im Zeitalter von Computers, ist, dass sie die 2 Werke jetzt durchgearbeitet haben und alle Vokabeln mit einer Nummer versehen haben und die gleiche Nummer in den Standardlexikons auf Englisch, die gleiche Seitenangaben gegeben für die Standardlexikons. So, ohne Griechisch und Hebräisch zu können, kann man die besten Lexikons und die besten Wortstudien sind alle verschlüsselt und du brauchst nur das Wort finden in der englischen Bibel und du hast alle Literatur auf einmal. Deswegen möchte ich empfehlen, dass man die neue Ausgabe kauft, das heißt The Word Study. Wait a minute. Word Study Concordance, ich glaube, von Wigram und überarbeitet von Ralph Winter. Das kann man bestellen. Es gibt, bei Wolfgang Bühner, er hat schon einige auf Lager. Ein ausgezeichnetes Buch, um Wortstudium zu betreiben. Zum Beispiel Volker, ich glaube, hat mich gestern gefragt, wie wäre das, wie kommt man drauf, dass Errettung so oft erwähnt wird in Lukas 7 und 8, wenn das Wort zum Teil Errettung und zum Teil geheilt übersetzt wird. Mit einem griechischen Konkordanz schlägt man das Wort nach und es ist nicht nach der deutschen Übersetzung geordnet, sondern es ist geordnet nach dem griechischen Begriff. Und das ist eine große Hilfe für Studium. Das ist ein Buch, das man benutzen kann für Wortstudium. Ein anderes Werk aus dem vorigen Jahrhundert von W.E. Vine, er war ein Mitarbeiter und enger Freund von Harold St. John, auch ein Bruder aus der Bruderbewegung. Er hat die Expository Dictionary for New Testament Words gemacht. Und hier war etwas ganz Neues. Ein großes Wörterbuch von jedem Begriff im Neuen Testament, alles geschrieben auf Englisch. Aber alle griechischen Wörter und deren Aufarbeitung waren da, aber geschrieben auf Englisch. Und das ist eine große Hilfe für Leute, die Englisch können, denn das ermöglicht eine noch nicht dagewesene Tiefe in dem Studium von biblischen, von neutestamentlichen Begriffen, ohne die griechische Sprache zu können. Das sind Bücher, von denen ich wirklich viel gelernt habe. Das sind gute Nachschlagwerke. Dann gibt es die Expository Dictionary. Ja, ich mag es lieber jetzt. Ich rede lieber aufschreiben. Es tut mir leid. Ihr habt 50 oder x Seiten von mir geschrieben vor euch. Expository Dictionary of New Testament Words. Auf Lager hat Wolfgang Bühne auch diese Bücher, jede Menge. Und jetzt haben sie auch die alttestamentlichen Begriffe hinzugefügt. Das sind zwei sehr gute Nachschlagswerke. Dann ein paar Bücher, die einfach fantastisch sind. Es gibt kaum etwas Vergleichbares. Das Standardwerk von Alfred Edersheim, ein Jude aus Wien, der studiert hat unter einem bekannten Rabbinen, er hat sich bekehrt und ist Pastor in einer Presbyterianergemeinde in Schottland geworden. Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, etwa 2000 Seiten von geschichtlichen Hintergrund von den Evangelien. Es ist fantastisch. Du willst wissen über die Synagoge von den Freien, wie heißt die Synagoge, wo sie irgendeine Synagoge oder irgendeine Entwicklung, es ist fantastisch, was man in dem Buch finden kann. Alles ist verschlüsselt oder alles ist eine sehr gute Inhaltsangaben da. Man kann wirklich viel von dem Buch lernen. The Life and Times of Jesus the Messiah. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Werk. Das ist das meist zitierte Werk, von dem ich weiß, über den geschichtlichen Hintergrund des Neuen Testaments. The Life and Times of Jesus the Messiah, Alfred Edersheim. Wiederum, Wolfgang Bühne kann das für euch haben. Er tut mehr und mehr englische Literatur. Wir haben ihn eine riesen Liste von Titeln empfohlen, die er auf Lager hat. Dann ein anderer Titel, der eine Hilfe wäre für ich denke an Hintergrundmaterial, der mir geholfen hat. Ich glaube, sie sind zum Teil mit Vorsicht zu genießen, aber die Bücher von F.F. Bruce, die sind auch auf Deutsch erhältlich zum Teil. Zum Beispiel, wie heißt das zweibändige Werk jetzt in einem Band von Brockhaus rausgebracht? Zeitgeschichte des Neuen Testaments ist ein wichtiges Buch. F.F. Bruce kommt auch aus der Brüderbewegung. Leider ist er jetzt liberal in seiner Wortverständnis geworden. Oder zumindest gibt er es jetzt zu. Er aber ist vielleicht der anerkannteste Theologe Englands, noch lebende Theologe Englands. Und er ist eigentlich kein Theologe, er ist ein Philologe, der umgestiegen ist, weil er so viel über die Bibel wusste. An der University of Manchester ist er gewesen. Das sind sehr gute Werke, sehr viel Information ist vorhanden, aber wiederum F.F. Bruce, hin und wieder erkennt man, dass der Mann wirklich nicht mehr glaubt an die absolute Inspiration der Heiligen Schrift. Ein Buch, das man öfters erwähnt für Hintergrundmaterial, ist William Barclay's New Testament Commentaries, leider auf Deutsch erhältlich. William MacDonald hat eine Arbeit geschrieben, es kommt jetzt bei Sale Foul. Ist William Barclay zuverlässig und zeigt, wie ungeheuer bibelkritisch William Barclay ist. Ein Bekannter von mir, der Barclay immer wieder verteidigt hat in den USA unter den Brüderversammlungen, und I Poland had Barclay is gefahren nach Schottland um mit Barclay zu reden, weil überzeugt war, dass Barclay ein Christ war. Und es war kurz vor seinem Tod, und Barclay war ein, und dieser Bruder, der ihn so verteidigt hat und sein Werk so positiv dahingestellt hat, musste zurückkommen, zerschlagen, weil Barclay glaubt nichts. Nichts mehr. Er ist jetzt tot. In seinem Kommentar ist es gewaltig. Er stellt Dinge her, aber ich sage es leider, weil es so oft gelesen wird. Brotvermehrung. Ja, es könnte sein, ich meine, dass der Herr das Brot vermehrt wurde aus den fünf Broten so vielen. Aber eigentlich könnte es sein, dass jeder sein Lunchpaket mitgebracht hat und jeder Angst hat vor den anderen auszupacken, und Jesus als Vorbild hat sein Lunch verteilt und es war so viel vorhanden, dass sie 12 Körbe voll vom Überbleibsel hätten. Und dann so argumentiert er auch bei dem Jungfrauengeborenen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass wir solche Leute zitieren müssen. Ich glaube nicht, dass ich stehen soll in einem Vortrag und William Barclay in einem geschichtlichen Zusammenhang zitieren darf, wenn ein junger Bruder da ist, der diese Sachen dann in die Hände bekommt. Und ich finde es nicht gut. Aber F.S. Bruce Bücher sind eine ganz andere Art. F.S. Bruce ist ein wirklich Gläubiger, der einfach Abweichungen macht in gewissen Fragen. Das sind wichtige Bücher. Es sind andere, und vielleicht andere von euch können Empfehlungen machen. Wenn jemand Empfehlungen haben will über bestimmte Bücher, kann ich sie machen. Ich glaube, für einen kritischen Kommentar ist Kyle und Daly schwierig zu übertreffen über das Alte Testament. Obwohl sie gehen nicht so sehr auf Auslegung, wie das praktisch ist für unser Leben, sondern auf die damaligen Sitten und wie man das versteht in dem damaligen Textzusammenhang. Oder sie macht drei Abschnitte aus einem, wo wirklich nur ein Gedanke ist. Oder sie tut einige Abschnitte, sind irgendwie eine Masse von Worten da in der Mitte der Seite. Weißt du, es ist sehr wichtig, wenn wir analysieren wollen, was gesagt wird, dass wir verstehen, was eine Gedankeneinheit ist. Und ein Abschnitt besitzt ein vereinigendes Thema und besteht aus über- und untergeordneten Sätzen. Jeder Abschnitt hat einen Leitsatz und vielleicht einige untergeordnete Sätze oder Ergänzungen oder Erklärungen. Der zusammengesetzte Satz, und ich rede absichtlich nicht mit lateinischer Grammatik hier. Der zusammengesetzte Satz besteht aus erstens Hauptsatz und dann Nebensatz. Ein Hauptsatz ist ein Satz, der allein stehen kann. Oder ein Satzteil, der eine abgeschlossene Aussage oder Handlung ausdrückt. Der Hauptsatz kann alleine stehen. Der Nebensatz ist ein Teil eines Satzes, ein Bauteil, ein Satzteil, der keine abgeschlossene Aussage ausdrückt. Er kann nicht allein stehen. Beispiel: Da ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe, darf ich an diesem Seminar nicht teilnehmen. Das war das Beispiel, wo ich auf Hausaufgabe irgendwie gepockt habe in Pongau. Da ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe, darf ich an diesem Seminar nicht teilnehmen. Der erste Satzteil ist ein Nebensatz, der kann nicht alleine stehen. Da ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe, der Gedanke ist nicht vollendet. Aber der andere Teil ist Hauptsatz. Ich kann an diesem Seminar nicht teilnehmen. Was ist die Hauptaussage, die ich gerade nicht gemacht habe? Ich darf nicht teilnehmen. Und zusammengefasst ist die ganze Aussage, warum ich nicht teilnehmen darf. Das ist das Thema. Wenn jemand dann eine Predigt über diese Aussage halten würde, da ich meine Hausaufgabe nicht gemacht habe, und drei Punkte, warum Fred seine Hausaufgabe nicht gemacht habe. Er hat total verfehlt, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, warum ich nicht teilnehmen darf. Und der Hauptsatz drückt die Hauptsache aus. Und das hilft mir bei Bibelstudien. Was ist die Hauptsache, die hier gesagt wird? Bindewörter oder relative Pronomen sind die Glieder, die verschiedenen Glieder eines Satzes oder eines Abschnittes zusammenbinden. Sie kündigen Neben- oder Gliedsätze an. Sie sagen mir, ob es kausal ist oder temporal. Sie sagen mir, ob es eine Erklärung ist. Wenn ich die Bibel lese, ich bin voller Fragen. Ich lese das Wort den und ich stelle mir die Frage, was denn? Was will er erklären hier? Es ist sehr wichtig für mich. Die Zeugen Jehovas kommen immer wieder mit Kolosser Kapitel 5, Vers, Kolosser Kapitel 1. Wenn sie Kapitel 5 haben, ist das wegen der Neue Welle Übersetzung. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Und sie sagen, schau mal, Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung. Ich sagte, ja, das glaube ich auch. Ja, das glauben Sie? Ja, das steht in der Bibel. Lesen wir das wiederum. Jesus ist der Erstgeborene der Schöpfung. Den, sage ich. Und dann darfst du nicht aufhören, lieber Zeuge Jehova. Denn jetzt erläutert er, was vorher gesagt ist, hat. Was bedeutet das, der Erstgeborene der Schöpfung zu sein? Ja, den. Er ist der Schöpfer selbst, aus dem alles herausgegangen ist, durch den alles geschaffen wurde, um dessen Willen alles da ist. Ja, er ist der Erstgeborene der Schöpfung Gottes, wie David der Erstgeborene des Hauses Isais war. Er war das siebte Kind. Er war nicht Erstgeborener in Zeit, wie du behaupten willst. Er war der Erhabenste der Söhne. Er war der König über den Haufen. Und so ist Jesus über die Schöpfung. Und es ist so oft bei Problemabschnitten im Umgang mit Andersdenkenden, wie Howard Hendricks sagt, von Dallas Theological Seminary, er sagt, wenn du deinen Weg verloren hast, dann klettere den Baum des Kontextes. Schau die Bindewörter an. Sie geben die Relation zwischen den Satzteilen an. Ein Beispiel. Ein zusammengesetzter Satz. Da wir rechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen, und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Was sind die Hauptsätze? Was? Richtig. Hauptaussage, wir haben Frieden mit Gott. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ein Tipp, du möchtest Römer 5, 1 bis 11 predigen. Das ist ein wunderbarer Text, predigt. Ganz einfach. Wir haben Frieden mit Gott. Und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein das, wir rühmen uns auch der Trübsale. Und viele Verse lernst du warum. Und schließlich, nicht allein das, wir rühmen uns Gott selbst. Das sind deine drei Punkte. Und das sind die drei Punkte, die der Schreiber selbst angeführt hat. Das sind seine Hauptgedanken. Und alles sonst ergänzt diese Aussage. Da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, das ist, wie wir Frieden mit Gott bekommen haben. Wir haben Frieden mit Gott bekommen, wie? Mittels des Herrn Jesus Christus. Und wer ist er? Er ist derjenige, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Welche Gnade? In welcher wir stehen. Die relative Pronomen zeigen oder geben das Verhältnis
diese untergeordneten Staatsglieder an. Und das Bindeglied, das heißt, die sind gleichwertige Satzteile bei der Hauptsätze. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Hier kann man erkennen, was das Leitargument ist, was der Leitgedanke ist. Wir haben 2. Petrus Kapitel 1 gehört heute Morgen, okay? So ihr seid nicht überfordert von 2. Petrus Kapitel 1, oder? Schauen wir 1. Petrus Kapitel 2 an. Und wir wollen hier den Gedanken, bitte zeige niemals so ein Blödsinn in einer Predigt. Das ist furchtbar. Wie wäre das, wenn du in der Predigt dein Hemd ausziehst und dann zeigst du die Leute deine Rippe? Schau mal, ich hab 12 auf dieser Seite und 12 auf dieser Seite. Ja, ja. Bei mir sieht man keine Rippen mehr. Ja. Ja, meine Frau kam nicht aus meiner Rippe. Ich habe sie gefunden unter einem Kohlblock. Zweite Petrus Kapitel 1. Versuchen wir den Gedankengang zu verfolgen. Grußwort, fast wie üblich. Weißt du liest die Grußworte, du meinst, ja, der muss das irgendwie sagen, er kann nicht gleich einsteigen. Das ist irgendwie wie das erste Lied, wo die Leute ins Saal schnell kommen könnten müssen, gell, das ist das Grußwort. Hat man irgendwie den Eindruck, aber das ist nicht der Fall. Er gibt fast immer den Ton an in dem Grußwort. Grußwort, fast wie üblich. Aber etwas auffallend, ein kostbarer Glaube von Gott empfangen, Gnade und Friede vermehrt in der Erkenntnis unseres Herrn. Gut, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles in Betreff des Lebens und der Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die größten und kostbaren Verheißungen geschenkt hat, auf dass ihr durch diese Teilnehmer der göttlichen Natur werdet, indem ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Lust. Da, eben deshalb, das Bindewort da, der Gedanke, der dort begonnen wird erst abgeschlossen in Vers 5. Da Gott diesen großen Beitrag zu eurem Leben gemacht hat. Er hat euch alles gegeben. Vers 5. Eben deshalb, und hier ist der eigentliche Hauptsatz, eben deshalb reicht aber auch da, indem ihr allen Fleiß anwendet, in eurem Glauben die Tugend und so weiter. Der Hauptgedanke von Petrus ist, Leute, reicht einen großzügigen Beitrag zu eurem Fortschreiten in dem Wachstum in der Gnade da. Warum soll ich das tun? Eben deswegen, weil Gott dir alles gegeben hat, was dazu notwendig ist. Und du hast schon dabei die wesentliche Struktur von den ersten 8 Versen. Im Wesentlichen ein großer Gedanke. Was hat Gott getan und was das Resultat ist in meinem Leben? Was meine Antwort auf Gottes Werk ist? Da Gott mir so reichlich beschenkt hat, das ist die Ursache, die Auswirkung, ich möchte so leben. Aber warum hat er mir alles gegeben, was notwendig ist zu einem Leben in Gottseligkeit? Er hat eine Absicht. Er gab das, auf das wir teilhaben der göttlichen Natur wurden, positiv und negativ, indem wir dem Verderben in der Welt entflohen sind, negativ. Heiligung negativ, Heiligung Absonderung von und Heiligung positiv, Absonderung zu. Okay? Er hat alles dargereicht, auf das er sein Ziel bei mir erreicht, dass mein Leben entspricht seiner Natur. Eben deshalb reicht auch da die Auswirkung auf uns, unseren Beitrag. Indem er allen Fleiß anwendet, Glauben, Tugend, Erkenntnis, Enthaltsamkeit und so weiter. Der ganze Katalog. Vers 8. Denn, wenn diese Dinge bei euch sind und reichlich vorhanden, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn. Denn die Erläuterung, warum soll man mit allem Fleiß diese Dinge darreichen? Wieso? Er führt andere Argumente an. Zuerst einmal, weil Gott so großzügig dazu beigetragen hat und weil es eine gute Auswirkung hat in meinem Leben. Vers 10. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr. Denn, Vers 11, also wird euch reichlich dargereicht werden, der Eingang in das ewige Reich. Darum die Begründung für die Befleißigung, ein reicher Eingang wird uns dargereicht. Das soll heißen 12, glaube ich, ja. Und hier sieht man ganz einfach anhand dieser Bindewörter, was die Struktur des Kapitels ist. Ihr habt bemerkt heute, ich habe keine Gliederung ernannt. Warum muss ich meine Gerippe zeigen? Weißt du, Skeletten sind eh nicht so schön. Ich habe früher Predigten gehalten, Titel, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, untergeordnet unter Punkt 2, ABC, untergeordnet unter ABC 1 bis 3, weißt du, was ich meine? Und mir ist vorgekommen, ich zeige Ihnen jeden Sonntag irgendwie auch der Entwurf von dem Gebäude und nicht nur der Gebäude. Wisst ihr, was ich meine? Es ist manchmal, kommt es vor, besonders bei einem Themenpredigt, dass ich eine Gliederung zeige. Und manchmal gebe ich die Gliederung an in einem Textpredigt. Aber es ist nicht so notwendig, wenn du wirklich nach der Struktur des Textes arbeitest. Ihr habt bemerkt heute Morgen, ich habe gepredigt. Zuerst wollten wir sehen, was ist Gottes Ziel und wie bringt er mich ans Ziel. Okay? Das haben wir besprochen. Und als wir kommen zu Vers 5, eben deshalb, dann sind wir zurückgegangen zu da. Weil es wichtig war. Ich kann nicht einfach in der Luft sagen, eben deshalb tu das. Warum? Ich gehe zurück und wiederhole all, was Gott getan hat, sein Beitrag. Ich rede über unser Beitrag, ich gebe die Gründe an, warum wir so leben und schließlich, ich rede über Gottes Beitrag oder Gottes Darreichung am Ende. Eine ganz einfache 3-Punkte-Predigt. Aber wahrscheinlich haben nicht viele gedacht, das war 3 Punkte, oder? Aber ist es notwendig, dass unsere Gemeinde denkt an 3 Punkte? Ist es notwendig? Ich glaube nicht. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass wir den Gedankenfluss des Textes der Gemeinde beibringen. Wir werden trotzdem lernen, wie man eine Gliederung macht. Ja, bitte.
Da erscheint es ja, also mir persönlich, sehr kompliziert, weil da ja nochmal innere Abhängigkeiten aufgebaut werden. Da heißt es einmal durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, berufen durch Herrlichkeit und Tugend und dann wieder durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie, das scheint ja hier sich auf die Verheißungen zu beziehen, und da sind manchmal wird es dann doch schwierig. wenn ich hier zum Beispiel dieses, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, lese, dann muss ich ja auch erstmal fragen, worauf bezieht sich jetzt dieses Relative durch die? Mhm. Ist das jetzt die Erkenntnis dessen oder bezieht sich das auf seine Herrlichkeit und Tugend? Das ist ja auch entscheidend, oder?
Ja, ja. Das ist auch eine Frage, die steht an meiner Bibelrand. Oder meine Notizen, wo ich die Bibel ausgeschnitten habe über dieses Kapitel. Ich glaube, es ist durch die Herrlichkeit und Tugend, persönlich. Meine Untersuchung brachte dieses Ergebnis. Aber ich kann das nicht lückenlos beweisen. Aber für unsere Diskussion jetzt ist es vielleicht wesentlicher, wenn wir denken an Gedankenfluss, okay? Der große Gedankenfluss, trotz den untergeordneten Satzteilen hier, ist, da Gott das getan hat, eben das, deshalb das, okay? Und sogar wenn du die falsche Relation hast und du schwärmst ein bisschen von der Erkenntnis des Herrn und wie das auswirkt, wenn du eigentlich hättest schwärmen sollen von der Herrlichkeit und Tugend, das ist nicht so tragisch. Du kannst auch schwärmen von der Erkenntnis des Herrn. Hauptsache ist, du hast den Hauptgedanken, das hat Gott getan und das tun wir. Seht ihr, was ich meine? Aber ich habe eine Predigt gehört hier, tatsächlich über dieses Kapitel. Du, der hat keine Ahnung von den Relationen. Er redet zuerst über Herrlichkeit und dann redet er über Tugend und dann redet er über die Welt ein bisschen. Und dann, obwohl er das eigentlich, ich sagte nachher, ja, wiederum Gummibegriff, und dann redet er über das und redet er über jenes und nachher, naja, er hat über ziemlich alles geredet, Freunde. Und es wäre so eine Hilfe für ihn, wenn er gesehen hätte, hier ist das Argument im Groben, Gott hat das getan, du tust, und das war sein Ziel. Hier ist, wie er dich zum Ziel gebracht hat, jetzt hast du das zu tun, und hier sind die Gründe, warum. Und endlich am Ende steht Gott und er wird dich reichlich belohnen. Aber das ist so einfach, oder? Okay. Vers 12. Arbeiten wir weiter. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, wiewohl ihr sie wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in der Hütte bin, dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abschiede imstande seid, diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Erstimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und wir besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut in eurem Herzen, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Vers 12. Deshalb, da ich weiß, seine Begründung. Warum Petrus seine Leser an einem Leben im Hinblick auf das ewige Reich erinnert. Und dann die Erläuterung. Vers 16 und weiter, seine Erfahrung mit den anderen Aposteln an den Heiligen Berg. Natürlich, es gibt viele
andere, es gibt einige andere relative Pronomen, es gibt einige andere Bindewörter, Konjunktionen, die ich nicht erwähnt habe. Ich habe nur versucht herauszustreichen, die Haupt, die eine Binde im Argument bringen, okay? Das ist, wie ich eine Gliederung machen würde. Aber ich würde im Laufe meines Studiums eines Briefes, ich würde das niemals tun in einer Erzählung. Niemals. In Lukas Evangelium oder sowas, das ist nicht notwendig. Aber in einem Brief, wo die Gedanken sehr komprimiert und aussagekräftig sind und komplizierte Formulierungen je nach Übersetzung. Und ich muss eigentlich sagen, wenn ich wählen muss zwischen Genauigkeit und und Einfachheit, ich wähle Genauigkeit mit meiner Aufgabe. Ich weiß nicht, in deiner Situation. Ich würde nicht zur Kinderstunde gehen mit der Unrevidierten, aber bei Wortverkündigung schon. Aber wenn ich Evangelium predige, ich predige nie mit der Unrevidierten. Immer mit der Revidierten. Aber diese Übersetzung ist sehr gut für solche Arbeit, zu erkennen, was der Gedankenfluss ist. Ein Schritt weiter, und dann haben wir eine kleine Aufgabe. Okay? Was lacht ihr?
Wir predigen meistens mit der Hoffnung für alle, weißt du?
Was?
Wir nehmen meistens die Hoffnung für alle bei der Predigt.
Wirklich? Du, ich habe nichts dazu zu sagen. Man sagt, das Wasser findet irgendwie sein eigenes Niveau. Darstellung der Satzanalyse. Ein Schritt weiter. Wenn du, sag mal, nehmen wir ein Buch wie 1. Petrus oder 2. Timotheus, wo ich jetzt arbeite. Ich bin bald fertig mit der Struktur von 2. Timotheus. Und ich weiß ungefähr den Verlauf der Gedanken in den 3 Kapiteln. Ich kann dir sagen, jetzt mit Augen zu, ich musste überlegen, den Gedankenverlauf der 4 Kapiteln, okay? Ich kann dir aber auch sagen, zum Teil, was die Struktur ist. Und welche herrliche Gegensätze und Vergleiche es gibt zwischen den ersten und vierten Kapiteln und den zweiten und dritten Kapiteln in der Mitte.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Eine Woche. Meine stille Zeit in einer Woche.
Wie umfasst die stille Zeit?
Ja, ich lese etwa 1,5 Stunden und dann bete ich. Jedenfalls, ich bin so weit. So, ich bin jetzt so weit in 2. Timotheus, nachdem ich das alles auf Papier bringe, ich mache das grob. Okay? Und es ist nur 4 Kapitel. Und dann habe ich grob und sehe noch mehr über den Gedankenfluss. Und dann wäre die Zeit, wo ich beginne mit der Feinarbeit. Ich bin immer noch nicht bei Auslegung. Aber wirklich zu erfassen, das Argument des Buches. Und das würde ich schon tun, bevor ich predigen würde. Ich bin eingeladen, wo zu predigen, zu Osten, und die werden wahrscheinlich 2. Timotheus hören. Und ich werde wahrscheinlich da in der Lage sein, wirklich fertige Vorträge zu halten. Ich bin noch nicht so weit. Aber jetzt mache ich bald einen Satz, ein Schaubild. Wenn du meinst, das ist nicht notwendig in deinem Fall, das kann ich wirklich verstehen. Ich kann wirklich verstehen, wie gewisse Persönlichkeiten und Temperamenten rebellieren gegen Arbeit, wo man wirklich analysieren muss. Ich glaube aber persönlich, wenn ich da stehe vor 100 Christen, wie ich öfters tue am Sonntag, und ich lege das Wort Gottes aus. Und 100 Menschen verbringen 100 Stunden, überleg das mal, mit einem Text. Ich möchte kein Schnellverfahren machen. Und für mich ist es wirklich wichtig, obwohl ich komme nicht mit diesem ganzen Klumpen in einer Predigt, dass ich weiß, was der Gedankengang war. Das ist mir wichtig. ein Satzschaubild. Die grafische Darstellung aller Sätze in einem Abschnitt, um die Beziehung zwischen den einzelnen Sätzen und ihre Bedeutung zum Leitsatz des Abschnittes zu zeigen. Wir werden dadurch gezwungen. Du magst das Wort zwingen nicht. Ich auch nicht, aber ich bin dankbar für das Wort. Wenn ich nicht gezwungen wäre, Hausaufgaben zu machen beim ersten BO-Kurs, wüsste ich viel weniger, als ich jetzt weiß über das Neue Testament, über die Hintergründe. Wo ich wusste, meine Güte, ich muss wiederum diese Woche 5 Stunden lang denken über Pharisäer, Sadduzäer und sonstige Säer. Weißt du, Pastoren und sonstige Toren und alle. Na, weißt du, was ich meine? Weißt du, nach einer Weile denkt man, na, warum muss ich das Ganze wissen? Und jetzt bin ich dankbar, dass ich nicht einfach überflogen habe. Weißt du, jetzt bin ich dankbar. Es zwingt mich, den Gedankengang oder die logische Aufeinanderfolge des ganzen Textes zu verfolgen, ohne uns durch die Betrachtung einzelner Wörter von dem Gesamtaussage abzuhalten. Wir sehen, welches das Textthema und die untergeordnete Ergänzungen sind. Es ist eine Hilfe für die Predigt der Vorbereitung. Brüder, wir sind gezwungen. Weißt du, was mein Problem ist? Ich bin von Herzen ein Faulpelz. Und ich lese einen Bibeltext und der Bibeltext sagt, das weiß ich eh. Oder? Kann eh drüber reden. Und ich meine, das Ergebnis ist manchmal ärmlich, aber aus dem Ärmel kannst du einige schütteln. Weißt du? Aber wenn du gezwungen bist, zu schreiben, was der Text Gedankenfluss ist, dann wirst du wohl wissen nachher, was es ist. Du wirst wohl wissen, ob du weißt oder noch nicht. Und du wirst sehen, ich weiß noch nicht. Und das ist eine Hilfe, dieser Zwang. Wenn du Zwänge nicht magst, okay, gut. Sein freies Land wird immer freier. Du kannst machen, was du willst. Aber wenn ich drauf komme, dass wenn du aufstehst und die Bibel predigst und es gibt keinen Gedankengang und Zusammenhang, der den Text entspricht, ich werde nicht dafür stimmen in der Brüderstunde, dass du kommst und redest zu uns. Was ist die Kernaussage des Abschnitts? Die Kernaussage der grammatikalische Leitsatz, was ist das Thema? Ein Beispiel. Sieht kompliziert aus, ist gar nicht kompliziert. Aber es ist eine Hilfe. Ein Satzschaubild. Und jetzt werden wir über Jeremia reden. So spricht Detlef Yahweh. Oder der Herr, was willst du haben? Naja. So spricht Yahweh. Verflucht ist der Mann. Welcher Mann? Der Mann, der auf den Menschen vertraut. Der Fleisch zu seinem Arm macht. Das beschreibt den Mann, der auf Menschen vertraut. Dessen Herz von Yahweh weicht. Das Ergebnis, er wird sein wie ein Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Jetzt ist die Beschreibung, oder was gemeint wird von einem Strauch in der Steppe. Er wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Örtern in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen und unbewohnten Land. Neue Gedankeneinheit, ein Parallelismus. Gesegnet ist der Mann, der auf Yahweh vertraut und dessen Vertrauen Yahweh ist. Das ist ein wunderbarer Chiasmus, nicht wahr? Oder Parallelismus, was ist das? Und bemerkt, wie lehrreich ein Parallelismus sein kann. Du bist versucht, am Anfang zu sagen, ich sage das Gleiche, oder? Aber ist das Gleiche? Zu vertrauen auf den Herrn und dass er dein Vertrauen ist? Überleg's mal. Und er wird sein wie ein Baum. Baum ist nicht gerade ein Strauch. Ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bache seine Wurzel ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt, und sein Laub ist grün und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und hier musst du aufpassen. Hier ist es nicht so einfach. Aber wahrscheinlich kapieren wir es schon, es ist eine neue Gedankeneinheit. Aber was ergänzt was? Wäre die Frage. Arglistig ist das Herz, mehr als alles und verdreht. Wer mag es kennen, das hast du wahrscheinlich öfters in der Evangelisation benutzt, oder? Und man stellt die Frage, man sagt, wie arg das Herz ist und wie arglistig und wie böse. Habt ihr das je benutzt, diese Vers? Nicht? Du Schande. Oh, das ist ein guter Vers. Du kannst, weißt du, ein Sünder gegenüber mit diesem Vers, unter Umständen, wenn er nicht alleine ist, wenn er in einer Gruppe ist und meinen könnte, dass du allgemein redest. Oh, das ist ein guter Vers über das Herz eines Menschen. Und öfters habe ich den Vers gehört, der wird benutzt, um zu zeigen, wie böse das Herz ist. Macht die Bibel zu und dann liest man Markus Kapitel 7, das Herz ist noch schlimmer da. Alles Mögliche kommt aus dem Herzen. Schließt die Bibel und wir schauen das Herz an irgendwo anders. Aber überleg, was der Text sagt, es ist sogar gewaltiger. Arglistig ist das Herz mehr als alles unverdreht. Wer mag es erkennen, mag es kennen? Ist das rhetorisch gemeint? Nein. Denn die Antwort ist da. Ich, Yahweh, erforsche das Herz und prüfe die Niere, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlung. Für mich ist das eine sehr gute Übung. Und das dauert bei einem leichten Text wie dieser vielleicht 15 Minuten. Bei einem schwierigeren Text wie 2. Petrus 1, 1 bis 11 ein bisschen länger bei manchen Einzelheiten. Aber ich weiß hier, was die Hauptgedanken sind. Wie viele Punkte hat meine Predigt? Was sind die Punkte? Ja, du, das, glaubst du, dass man das predigen könnte? Obwohl es aus dem Alten Testament ist? Aus Jeremia? Hast du je gepredigt über Jeremia, ein Text? Man hört selten Jeremia in der Versammlung, oder? Selten, das ist irgendwie schade, oder? Ah, das ist ein guter Text. Überlegst mal, Bruder. Huh? Nein, und wie wunderbar. Der Mensch, der verfluchte Mensch, der gesegnete Mensch und der Herr, der uns erkennt und unsere Wege. Das ist ein Beispiel von einem Satzschaubild.
Mache ich sowas, dass du jetzt erst diesen Folgenpunkt machst, über diese Wörter, die raussuchst, und da aufgrund dessen dann die Satzbauschema machst? Also erst die Satzanalyse und dann das Satzbauschema, oder?
Bei dem Text ist gar nicht notwendig. Weißt du, was das Problem ist, ist zum Beispiel der längste Satz, bekannte Satz aus den Antiken ist Epheser Kapitel 1, Vers 1 bis 14.
Nicht revidierte Übersetzung.
Hä?
Nicht revidiert.
Ja, aber ich zitiere jetzt ein sehr anerkannter griechischer Theologe, griechischer Gelehrter. Ich zitiere nicht die unrevidierte Elberfelder. Aber die unrevidierte Elberfelder ist bekannt dafür, dass sie zum weitgehend den ursprünglichen Syntax bewahrt hat und die Zusammenhänge. Deswegen ist es so ein unmöglicher Satz in der unrevidierten Elberfelder. Das Problem ist, wie David Gooding sagte, Leute heute wollen die Bibel einfacher machen, und was sie tun, ist, he says, they want to make it simpler and they obscure the text. Sie wollen es einfacher machen, auf dass du es verstehen kannst, und du verstehst, aber nicht der Text. Das ist das Problem, wenn du kommst in die Feinarbeit von Bibelstudium. Für normale Begräbnis oder Verkündigung reicht jede Bibelübersetzung aus. Okay, forget it. Ich weißt du, mein Humor ist schlimm, weißt du, wenn ich finde eine Schwäche irgendwo, dann bohre ich oder irgendwas Lustiges. Okay, weiter. Bei der Darstellung, bei einem neutestamentlichen Text, nehmen wir Römerbrief. Ich würde schon arbeiten in der Reihenfolge, die du sagst. Aber weißt du, wenn es sehr einfach ist, kannst man schon arbeiten so. Das sind eigentlich zwei Möglichkeiten. Du kannst das eine tun oder das andere. Sie haben im Wesentlichen die gleiche Funktion. Ja, bitte.
Was ist zum Beispiel mit diesen langen Wörtern in Epheser? Ist das auch wirklich in dem griechischen Text auch so kompliziert? Oder haben die Leute damals das vielleicht auch total anders verstanden, wie wir heute? Wo wir das jetzt ins Deutsche übersetzt haben.
Ja, das Problem öfters bei Briefen ist die ungewohnte Partizipien. Und wie man sie vereinfachen soll, wie der revidierte Elberfelder und andere Bibelübersetzungen, ob man bleiben soll bei einer Partizipkonstruktion. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel, okay? Epheser Kapitel 5. Ich möchte euch nicht alle bekehren zu dieser Bibel. Aber ihr sollt das haben. Ihr sollt das haben zum Bibelstudieren. Wirklich. Ihr sollt das wirklich benutzen und zumindest zur Rate ziehen bei solchen Untersuchungen, wenn ihr Bibel studiert. Und dann bekehrt ihr euch selbst. Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt, redend zueinander, in Psalmen und Lobliedern und geistigen Liedern, singend und spielend in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander unterwürfig in der Furcht Christi, ihr Weiber euren eigenen Männern aus dem Herrn. Unterwürfig ist geborgt von dem obrigen Satz. Die revidierte Elberfelder verwandelt zum Teil die Partizipien in anderen Zeitformen. Zum Beispiel, was steht in Vers 19, Alexander? Okay, weiter. Die Übersetzung macht einige Befehle. Diese Übersetzung. Unterordnung unter dem Mann ist ein Befehl. Danksagen, ist das in Befehlsform, Alexander? Danksagen ist ein Befehl. Und werdet voll Geist ist ein Befehl. Das Problem dann wäre, bei einer solchen Untersuchung, hast du in dem Text drei Hauptgedanken. Drei Dinge, zu denen drei Dinge, die uns aufgetragen sind, zu tun, und sie stehen beieinander irgendwie als gleichwertige Befehle. Aber in dieser Übersetzung ist die ursprüngliche Konstruktion weitergegeben. Es ist nur ein Befehl, und der Befehl ist: werdet voll Geist. Werdet nicht voll Wein. Was passiert, wenn du voll Wein bist? Ja, man sieht es, wie du redest. Ja, gewaltig. Man sieht es an deinem Gang, wie du gehst. Oder? Man hört es in den Liedern, die du singst. Oder? Drei in der Früh. Deutschland, Deutschland. Man sieht es auch in dem Verhältnis und in der Haltung einander gegenüber. Manche werden ganz lästig, weißt du? Oder? Voll Wein, und Wein bestimmt meine Persönlichkeit, hat Auswirkungen. Ist genauso in diesem Text. Werde nicht voll Wein, das ist Ausschweifung. Werdet voll Geist. Und folgendes wird dein Leben kennzeichnen, wenn du voll Geist bist. Ihr werdet redend zueinander in Psalmen und Liedern und geistigen Liedern, singen und spielen dem Herrn in eurem Herzen. Jede Straße wird führen nach Jesus, wenn du voll Geist bist. Danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dankbarkeit wird in deinem Leben sein. Und ihr werdet lernen, einander in der... Weißt du, das ist ein Bild von Geistesführung in der ursprünglichen Versammlung. Wenn wir voll Geistes sind in der Gemeinde, was wir reden zueinander in Liedern und Lobliedern, und wir sind dankbar zusammen und wir freuen uns zusammen und wir sind einander unterwürfig. Das ist Paulus Umschreibung von 1. Korinther 14. Aber in Epheserbrief, voll Geistes. Und wie wirkt das aus in der Familie? Frauen, seid ihr voll Geistes? Und erborgt den Zeitwort, das Zeitwort von 21, und es wird eingesetzt in Klammern in 22. Frauen unterwürfig ihren Männern im Herrn. Und er zeigt uns eine geistgefüllte Ehe. Nebeneinander siehst. Ich meine, du brauchst diese Bibelübersetzung nicht lesen von dem Podium, aber du sollst zumindest sehr genau vergleichen. Es ist eine ulkige Übersetzung, ich weißt du, es tut mir leid. Aber hilf mir. Und ich lese eine gleich ulkige englische Übersetzung, deswegen schätze ich das so. Ich kam hier und ich habe die Lutherbibel gewesen in Deutschland, kaufe die Lutherbibel. Ich dachte, was ist das für eine Bibel? Aber ich verstehe Deutsch nicht. Dann die revidierte Elberfeld. Ich dachte, das ist eine gute Bibel. Und ich bin immer noch sehr überzeugt davon. Wir haben zumindest 5000 von denen verbreitet in Österreich und in Salzburger Land. Aber als ich das entdeckt habe, ich bekehrte mich. Okay, forget it. Wenn man ein Satzscheinbild darstellt, du brauchst nie tun in deinem Leben, vergiss es heute, wenn du willst. Bemerke hier, die Struktur ist ganz leicht zu erkennen. Die Hauptgedanken nach links gerückt, die untergeordnete Gedanken nach rechts und ihr Verhältnis irgendwie angegeben. Und du tust diese Arbeit. Leute, das dauert für mich 15 Minuten, wirklich nicht mehr, bei einem schwierigen Text ein bisschen länger. Aber nachher, ich habe überhaupt kein Problem zu wissen, was die Hauptpunkte meiner Predigt sind. Überhaupt kein Problem. Denn ich weiß, was der Gedankenfluss des Textes ist. Leitgedanken, drei Dinge, die wir erkennen dabei, wiederholen. Was ist der Leitgedanke des Abschnitts? Die Beziehung zwischen den anderen Sätzen und Satzteilen, und die Beziehung zwischen Abschnitten und größeren Buchteilen. Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 vor 5. Wir machen eine Pause bis 5 Uhr. Und dann kommen wir zurück in eure Hausaufgabe ist folgendes. Wo ist dieser erste Petrusblatt? Ich habe euch alle ein Blatt gegeben. Ja. Bitte mach Kapitel 3. Und versuche in Kapitel 3 die Hauptbindewörter so einzuzeichnen, vielleicht rechteckig, dann die Relation zwischen den Satzteilen, Ursache, Auswirkung, Entschuldigung, Begründung, Erläuterung und so weiter zu schreiben, rechts, und die Hauptpunkte aufzuschreiben. Marke Kapitel 3, dann kommen wir zusammen um 6:15. Ihr habt 45 Minuten, ist das, das ist lang genug, oder? Um 6 Uhr. Okay.